Also ich denke, dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist für einige oder etliche unter euch, dass ihr ganz wesentliche Dinge einfach nochmal in Erinnerung bekommt oder vielleicht sogar sie zum ersten Mal so richtig wahrnehmt. Und es knüpft an einiges, was ich heute Morgen angefangen habe zu erklären über die Gemeinde, die im Kampf ist gegen Mächte der Finsternis. Und die Gemeinde, die überwindet. Und sie kämpft nicht nur für sich selber, um den Himmel frei zu haben, um Gott zu begegnen und ihn zu genießen, sondern sie kämpft gegen die Mächte der Finsternis, die die Massen in Blindheit und in Gefangenschaft halten, um ihnen dann in effektiver Weise das Wort zu verkünden. Die biblische Reihenfolge ist, dass erst den Blinden die Augen aufgetan wird und dann sehen sie die Wahrheit und dann können sie auf die Wahrheit reagieren. Und wir sehen das in unserer Umgebung, wenn wir Menschen das Evangelium predigen, oftmals, sie verstehen überhaupt nicht, was wir überhaupt wollen. Sie verstehen gar nicht, worum es überhaupt geht. Das liegt nicht daran, dass sie nicht wollen, sondern sie sind so eingewickelt, sie sind so gefangen genommen von allen möglichen dämonischen Festungen, dass die Wahrheit überhaupt nicht an ihr Herz dringen kann. Und deswegen muss, bevor die Verkündigung effektiv ist, es muss etwas anderes geschehen. Und das ist, dass wir im Geist etwas tun für sie und an ihnen, was sie nicht tun können, nämlich ihnen die blinden Augen auftun und sie freisetzen überhaupt, damit sie die Wahrheit hören können. Aber bevor wir das tun können für andere, kommt eben das, was ich heute Morgen angefangen habe zu erklären. Wir sollen lernen, in Herrschaft zu leben. Und Herrschaft bedeutet, ich erlaube nicht, dass irgendwer und irgendwas mich bedrückt, unterjocht und einschüchtert und mich lähmt, mich bindet, mich in Passivität hält. Da beginnt die Herrschaft. Nicht da draußen mit den Zeichen und Wundern, sondern indem wir einen freien Geist haben und dafür sorgen, dass der frei bleibt. Der freie Geist kann sich erheben über geistliche Widerstände. Sogar die geistlichen Widerstände sind noch ein Aufwind, den sie nutzen können, um noch höher zu steigen. Aber solange wir da drunter sind, das klingt zu utopisch, das klingt verrückt, das klingt irgendwie, das kann nicht sein, aber es ist tatsächlich so. Und Gott möchte, dass wir begreifen, seine Gegenwart oder um seine Gegenwart zu erleben, kostet es etwas. Im alten Bund siehst du, dass da immer ein Altar war und dass da ein Opfer war. Und dann kam die Gegenwart Gottes. Und einer der größten und gefährlichsten Täuschungen, die wir heute in unserer Neuzeit haben, auch speziell in unserer so gefühlsorientierten Christenheit und charismatischen Christenheit, ist, dass wir denken, wir können heute ohne ein Opfer die Gegenwart Gottes bekommen. Und das ist eine gewaltige Täuschung. Das ist eine gewaltige Täuschung. Und nur wenn uns die Augen aufgehen vom Worte Gottes, dass wir sehen, es kostet etwas. Das hat nichts mit sich selber die Erlösung zu erwirken zu tun. Das, was Jesus für uns getan hat, ist einmalig und unwiederbringlich oder es ist unveränderlich unser und dem kann niemand etwas hinzutun. Wir zahlen nicht einen Preis für die Erlösung. Aber es braucht ein Opfer, um durchzudringen durch diese Widerstände. Und wenn wir da nicht unsere ganze Mentalität verändern, wenn wir in dieser Konsumhaltung, die diese Gesellschaft uns über Jahre und Jahrzehnte mit so viel Eifer und Fleiß beigebracht hat, wenn wir in dieser Konsumhaltung bleiben und wir kommen in die Versammlung einfach nur, um mal zu gucken, ob vielleicht irgendwas Nettes sich ereignet. Aber wir sind nicht diejenigen, die dafür sorgen, dass sich etwas ereignet. Wir sind nicht die, die Türen aufmachen, die den Himmel aufreißen, die Gewalt anwenden im geistlichen Sinne. Wir sind nicht die, die ein Opfer bringen. Dann sind wir die Betrogenen. Und es wird nicht viel geschehen. Und unsere ganze Mentalität muss verändert werden. Wir brauchen ein Verständnis, dass ein wesentlicher Aspekt des Reiches Gottes auch der ist, dass wir nicht nur diese persönliche Liebesgemeinschaft mit dem Herrn haben, sondern auch als gesamte Gemeinschaft, als Versammlung. Wir sind auch Armee. Und das erfordert ein Wandel unserer ganzen Mentalität. Stell dir vor, du bist bei der Armee, wie fängt das an? Da stellen die sich in Reihe und Glied auf. Ja, wofür soll das gut sein? Da haben wir schon das Problem. Du hast nicht mehr die Aufgabe, Fragen zu stellen, du hast die Aufgabe, zu gehorchen. Da heißt es angestanden und dann steht er da in Reihe und Glied und dann fängt er an zu marschieren. Erst auf dem Platz und dann geht das in Bewegung und du sagst, ja, wofür soll das gut sein? Das machen wir schon tagelang. Tagelang marschieren wir kreuz und quer über den Platz und wir kommen nirgendwo hin. Es geht nicht darum, irgendwo hinzukommen. Es geht darum, dass dein Individuum sich verschmilzt mit der Gesamtheit und dass du weißt, ich bin Teil einer Armee und ich mache jetzt hier, solange ich in diesem Ding drin bin, nicht meine Sache, sondern ich tue das, was angesagt wird und ich bewege mich als Körperschaft gemeinschaftlich vorwärts in eine Richtung. Ich tue nicht meinen Willen, ich tue nicht meine Gefühle, sondern ich tue das, was angesagt ist. Und durch dieses wochenlange, ich weiß gar nicht wie lange, ich war nur 3 Tage Soldat und von daher habe ich diese Übung verpasst. Ich hatte auch Urlaub diese 3 Tage. Also das sind mehr theoretische Erkenntnisse, die ich hier anwende, die ich von anderen übernommen habe. Aber ich habe vergessen zu fragen, wie lange übt man dieses gemeinschaftliche Marschieren? Aber ich denke, mehr als eine halbe Stunde. War jemand beim Militär? Wie lange geht das da? Wochenlang, oder? Ja, ganze Grundausbildung, Vierteljahr, zack, zack, im Gleichschritt. Ja, geht das da? Warum? Weil es braucht eine Weile, bis deine Mentalität sich verändert, bis du begreifst, ich bin Teil einer Körperschaft. Und weil wir so sehr gewohnt sind, diesem Götzen, ich will mich schön fühlen, huldigen. Hallo? Hast du das schon als Götzen erkannt? Hast du dem schon den Krieg angesagt? Hast du gesagt, das ist nicht mehr das Oberste in meinem Leben, worum es geht? Manche von euch haben noch nicht mal begriffen, dass das ein Götze ist. Und andere ahnen es, aber sie haben das Ding noch nicht unter ihre Füße gekriegt. Und sie kommen mit dieser Mentalität, mach mir eine schöne Versammlung, mach mir einen schönen Gottesdienst, mach etwas Lustiges, mach etwas Nettes, mach etwas Auferbauendes, aber auf jeden Fall etwas, was mich nichts kostet. Und diese Entertainer-Mentalität, diese Konsument-Mentalität ist einer der größten Feinde für Durchbrüche im Geist. Und manche von euch, ich sage das nicht beleidigend oder anklagend oder irgendwie, aber manche von euch verstehen überhaupt nicht, was ich meine, wenn ich sage Durchbrüche im Geist. Weil unser ganzes Verständnis von, was ist eine Versammlung, was tun wir da eigentlich, warum machen wir das, was soll denn das? Kann dir nicht was anderes einfallen? Da singen wir 20 Minuten, Jesus, du bist König. Das ist doch ein wenig kreativ, nicht wahr? Und wir treten auf die Bremse und sagen, naja, wenn die unbedingt weitermachen wollen, bitte, aber ohne mich. Und wir checken aus. Das versuchen wir beim Militär. Sagt, wir laufen hier schon seit Tagen im Gleichschritt. Das macht mir keinen Sinn, ich verstehe das Ganze nicht. Jetzt hat mir sowieso keiner erklärt. Und ich finde das irgendwie unsinnig und das führt zu gar nichts. Und das lassen wir jetzt einfach sein. Mit dieser Mentalität kommen wir in Versammlung und das ist der Grund, warum wir so wenig Durchbrüche haben. Und da, wo es ein anderes Verständnis gibt, weil es Lehre vom Wort Gottes gibt und weil Menschen dort in diese Dinge hineingegangen sind, da siehst du, dass es Durchbrüche gibt, dass wir zusammenstehen können wie ein Mann und dass dieses individualistische, ja, ich verstehe das aber nicht und das macht mir jetzt keinen Sinn und warum überhaupt? Das gibt es da nicht, sondern das ist eine Mentalität, wir kommen zusammen zum Wohl des Reiches Gottes, wir kommen zusammen für die Stadt, wir wollen sehen, dass Durchbrüche geschehen, wir wollen sehen, dass der Herr kommt, dass neue Dinge geschehen. Ohne Opfer gibt es keine Gegenwart Gottes, das war im Alten Testament völlig klar. Und darum musste ein Altar gebaut werden und darum musste ein Opfer gebracht werden. Und wenn das wohlgefällig war, dann kam das Feuer. Halleluja. Und das ist heute ganz genau so. 1. Petrus 1, wir sind eine königliche Priesterschaft, um geistliche Schlachtopfer zu bringen. Da hast du es, Opfer mitten im Neuen Testament, oh Schreck. Opfer nach Golgatha, mitten im Neuen Testament von den Gläubigen. Geistliche Schlachtopfer, was sind geistliche Schlachtopfer? Das ist unser Lobpreis. Ihr Lieben, es geht nicht darum, irgendwie, dass wir eine nette Versammlung haben. Es geht nicht, dass wir ein bisschen gesegnet werden. Es geht darum, dass wir vorwärts kommen in neue Dimensionen, dass uralte Festungen über unserem Land, Rationalismus, Humanismus, dass die angegangen werden und dass die Herrschaft Jesu ausgerufen wird in einer solchen Art und Weise, in Einheit, in Glauben, in gegenseitiger Hingabe und Wertschätzung und Unterordnung, in einer Stimme, in einem Gleichschritt. Und dann passiert es. Dann kommen Durchbrüche. Durchbrüche in der unsichtbaren Welt kommen nicht zustande, weil ein paar von uns sich Mühe geben, sondern entweder wir alle oder gar nicht. Das siehst du ganz klar bei Israel. Da siehst du, ein einziger scherte aus und hielt sich nicht an die Anweisung. Ein einziger nahm von dem Gebannten. Da wurde gesagt, hier sind die Feinde, die besiegt ihr jetzt. Und wenn ihr sie besiegt habt, alles, was von ihnen erobert ist, es muss alles unter den Bann. Niemand darf das anrühren. Und da war dieser eine Mann Achan. Und er sagt, ach, das schöne Silber und der Mantel ist doch zu schade für einen Sperrmüll. Und es sieht ja auch keiner. Ich mache das ja heimlich für mich. Und wen schade ich schon damit? Außer, dass ich endlich ein bisschen meine Rentenkasse auffüllen kann. Und das ist ja, der Herr will ja auch, dass es uns gut geht. Und ich glaube, das hat er mir sogar in die Hände gegeben hier, diese wunderbare Gelegenheit. Man kann sich so viel, wenn man erstmal den Maßstab Gottes verlassen hat, so viel in die Tasche lügen. Und kann sich noch gute Argumente aus der Bibel angeblich holen, um zu rechtfertigen, dass man etwas Verbotenes tut. Achan nahm das Gebannte, heimlich, niemand hat es gesehen. Dann gingen sie in die nächste Schlacht, war eine kleine Angelegenheit. Sagten, brauchen gar nicht mit allem Mann hinzugehen, das ist eine kleine Sache. Da gehen nur ein paar von uns hin, der Rest macht Urlaub. Und dann gingen sie hin und dann haben sie solch eine Niederlage erlebt. Und zum Schluss endlich kam raus, sie erlebten eine Niederlage. Wegen eines Mannes. Wegen des Ungehorsams eines Mannes. Eines der dramatischen Wechsel oder Veränderungen, die vor uns stehen und die notwendig sind, die vollzogen werden müssen, ist, dass wir begreifen, wenn es um die Gemeinde geht, sieht Gott uns als eine Körperschaft, nicht als Einzelne. Und wir können nur gemeinsam siegen. Wir können nicht siegen, weil 3, 4, 5 sich abkrampfen und die anderen irgendwie warten ab, ob das funktioniert. Da braucht es eine völlig neue Mentalität. Aber wir verstehen diese geistlichen Dynamiken, die da ablaufen. Wir verstehen die nicht. Weil wir aus einer Kultur kommen, wo das alles über den Verstand geht. Und wir fragen dann ja, warum dieses Lied 10, 20, 50 Mal wiederholen? Warum? Lass uns einmal zur Apostelgeschichte 19 gehen. Und da sehen wir, wie viel Verständnis über diese geistlichen Abläufe, die von der Gegenseite haben. In Apostelgeschichte 19 siehst du diese wunderbare Entwicklung. Ich will das nicht von Anfang an jetzt bringen, aber Paulus kommt dort, fängt sehr, sehr klein an, wie Gott das immer so tut, mit einigen wenigen Leuten, 10, 12 Leute. Und dann werden sie gelehrt, dann werden sie abgesondert. Das ist ganz, ganz wichtig. Lehre findet statt in einem Raum der Absonderung. Das heißt, wo nicht mehr andere Prinzipien, andere Ideen, andere Weltanschauungen, andere Gedanken Zugang haben, sondern wo ein geistlicher Raum geschaffen wird, wo Apostel Paulus sagt, hier verkündigen wir die Prinzipien des Reiches Gottes. Er hat sie abgesondert und einen Raum geschaffen, wo er in Ruhe ihnen das Wort verkündigen kann. Und sie haben das Wort angenommen, sie haben aufgrund des Wortes gehandelt. Was haben sie getan? Sie haben ihre letzten Verbindungen zu der Welt der Finsternis, die sie noch hatten als Neubekehrte, Zauberei, Bücher und diese ganzen Dinge, sie haben dort gebrochen mit den alten Beziehungen. Sie haben gebrochen mit den alten Verbindungen und sie haben ihre Zauberbücher verbrannt und hinterher nachgerechnet, wie viel das wert war. Das war Weisheit. Wir rechnen vorher und dann finden wir Gründe, nee du, also dafür habe ich so viel Geld ausgegeben. Du, diese schöne Buddha-Statue, das hat uns so viel gekostet damals. Und jetzt sollen wir das einfach wegtun. Ich komme manchmal in christliche Häuser aufgrund meines Reisedienstes und ich staune, was in christlichen Häusern alles so anzufinden ist. Und Leute sagen, das ist doch nur Bronze. Das ist doch nur eine Figur. Wenn wir einen Eifer für Gottes Ehre haben, warum wollen wir irgendetwas in unserem Haus haben, was ihn beleidigt? Warum? Und wenn es nur eine Figur ist, nur irgend so ein idiotischer Film, warum? Wenn wir wirklich wollen, dass Gottes Angesicht mit Wohlwollen strahlt über unser Haus, warum wollen wir etwas, was für Gott ein Anstoß ist, in unserem Haus haben? Warum? Mit welcher Begründung? Die einzige Begründung, die wir haben können, ist die, einen Gott, der mit Wohlwollen herabschaut und dem wichtig ist, ob wir rein oder nicht rein leben, den gibt es eigentlich gar nicht. Das ist ein Onkel und der ist sowieso immer gut drauf und der ist immer nett zu uns. Da ist keine Furcht Gottes, aber das ist ein anderes Thema, das kommt vielleicht andermal dran. Aber jetzt sind wir bei diesem Punkt hier. Absonderung, abschneiden, alte Dinge raustun aus unserem Leben. Und als sie das taten, dann heißt es hier, das Wort Gottes, es wuchs, Vers 20, das Wort des Herrn wuchs mit Macht und erwies sich kräftig. Das Wort wuchs, das Wort nahm zu. Und eine Bewegung des Geistes nahm derart zu, dass zum Schluss sogar diese führende geistliche Macht über diese Region, diese Artemis, in Bedrängnis kam. Das ist eigentlich Gemeinde. Es fängt ganz klein an, ganz harmlos, aber sie hören das Wort, sie tun das Wort, sie reagieren auf das Wort, sie handeln gemäß dem Wort und der Raum, den Gott einnehmen kann, wird immer größer, wird immer mehr. Und Gottes Macht kommt und schlussendlich ist ihr Leben und ihr Gebet und ihr Lobpreis so gefährlich, dass diese führende Macht, die dort über lange Zeit ihre Herrschaft ausgeübt hat, in große Bedrängnis kommt. Und dann siehst du hier in Vers 25. Dort ist jetzt eine Versammlung der Silberschmiede. Männer, ihr wisst, Vers 25b, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe von ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat. Was heißt abgewandt? Abgewandt, nicht mehr der Artemis zu huldigen, ihr keinen Respekt mehr zu zollen, nicht mehr an sie zu glauben, sie nicht mehr anzurufen. Abgewandt. Da er sagt, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt. Nein, da ist noch eine andere Gefahr. Jetzt hör zu. Sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts erachtet und ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Als sie aber das hörten, wurden sie voller Wut und schrien und sagten, groß ist die Artemis der Epheser. Diese Leute waren unter dem Einfluss eines dämonischen Geistes. Nicht diese kleine Sorte von Dämonen, die in Menschenhaus, sondern diese Weltbeherrscher, von denen Paulus sagt, dass die Gemeinde gegen sie zu kämpfen hat. Diese führende Macht dort über Ephesus und der ganzen Region war in Bedrohung und in Gefahr. Und dieser Mann hier spricht eigentlich ihre Ängste aus. Und weil diese Leute einen Bund hatten, eine Verbindung hatten und ihr Wohlstand und ihr Schutz von dieser Göttin kam und sie hörten, ihre Macht ist in Gefahr, schrien sie auf. Warum schrien sie auf? Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und sie schrien auf und dann ein bisschen weiter unten. Und Vers 34b, es erhob sich eine Stimme, das ist hier hervorgehoben, gesperrt gedruckt, eine Stimme aus aller Mund. Und sie schrien etwa 2 Stunden lang, groß ist die Artemis der Epheser. Und das Interessante ist, da steht nicht, nach 10 Minuten fingen die Ersten an zu fragen, was das soll. Und sagt, unsere Versammlung ist recht eintönig und ist recht langweilig. Ich glaube, wir brauchen einen anderen Lobpreisleiter, dem fällt ja nichts mehr ein. 2 Stunden lang haben sie die Größe ihrer Göttin proklamiert. Warum? Weil es eine altbekannte Tatsache ist, in aller Zauberei, in aller Magie, in aller Form von Kontrolle, die auch diktatorische Systeme ausgeübt haben, ob das Nazi-Regime gewesen ist, ob das kommunistische System gewesen ist, ob das fanatisch-islamische Systeme sind, wie damals bei der islamischen Revolution in Iran. Alle diese Systeme wissen, durch bestimmte Praktiken wird die dämonische Macht etabliert und bleibt in Kraft. Und das sind Aufzüge, das sind Lieder, das sind Gesänge, das sind Fahnen, das sind Proklamationen. Alle diese Systeme arbeiten damit. Wir übernehmen nicht von ihnen etwas, sie haben von uns etwas geklaut. Aber diese Prinzipien funktionieren im Reich der Finsternis, weil es eine Kopie dessen ist, was im Reich Gottes einmal von Gott uns gegeben wurde. Deswegen funktionieren diese Dinge. Und wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, wenn wir geistliche Dynamiken nicht kennen, dann kommen die Leute, ich habe das so oft gesehen in Russland, ja, das ist ja jetzt wie bei den Kommunisten, jetzt sollen wir klatschen, jetzt kommen noch die Fahnen und wir sollen hier Erklärungen abgeben, wir sollen proklamieren und so weiter. Das ist ja wie bei den Kommunisten. Nein, die haben es gestohlen von Gottes Volk. Und Gottes Volk hat diese Dinge gehabt und hat sie mit großer Effizienz angewandt. Und was Gott tun möchte, er möchte diese Dinge zurückbringen. Er möchte uns ausstatten, dass wir wirkliche Durchbrüche im Geist haben können. Aber dazu müssen wir begreifen, diese Dinge sind wichtig, sind notwendig. Und es ist notwendig, dass ich mich dort einfüge und dass ich mal meine kleinen privaten Interessen mal nur für eine kleine Zeit von 2, 3 oder 5 Stunden, wie nachher dann die Meetings laufen werden, beiseite legen. Und wir ziehen uns nicht zurück. Und wir sagen nicht, ach, das ist jetzt schwer und das ist unangenehm und ich spüre, das kostet solche Mühe, das schon wieder zu sagen und das schon wieder zu singen und das schon wieder zu erklären. Nur weil es Mühe kostet, das ist kein Grund, sich zurückzuziehen. Aber solange wir festhalten an dieser individualistischen Mentalität, so, warum soll ich das mitmachen? Lass die doch mal machen. Ich mache mal 20 Minuten Pause. Ich setze mich hin, ich blätter ein bisschen in meinem Comics, habe ich extra mitgebracht für solche Fälle. Das ist die Mentalität. Wir machen, was wir wollen. Da kann von vorne gesagt werden, Leute, es ist Krieg, hört ihr das nicht? Rabam, babam, babam, wir müssen jetzt ran hier. Alle Mann an Deck, jetzt ist kein Urlaub, jetzt ist nicht irgendwie sich beiseite zu stehlen, sondern jetzt ist Zeit, nach vorne zu gehen. Im Ernstfall, im Krieg, wie war das? Im Grabenkrieg, die waren da, da war der Feind, dann kam die Trompete, das heißt, alle raus aus dem Graben und dem Feind mit großem Geschrei entgegenlaufen. Und wer im Graben geblieben ist, wurde wegen Feigheit vor dem Feind sofort erschossen. Standrechtlich erschossen. Und deswegen haben alle mitgemacht. Du wirst ihn nicht erschossen. Aber ermahnt. Komm aus dieser Ego-Haltung raus. Und begreife, Gott will jetzt in deinem Leben sehen und er will das entwickeln und will dich da trainieren. Was du schon lange bekannt hast, was du schon lange erklärt hast. Ich bin Soldat Christi, ich gehöre zur Armee des Herrn. Wir erobern, wir nehmen Land ein und so weiter. Hast du alles schon erklärt. Aber das Problem ist, wir lügen mit unseren Liedern. Wir singen nette Texte. Aber wenn das dann eingefordert wird, nee, das habe ich eigentlich so nicht gemeint, das war doch nur ein Lied, ihr Lieben. Merken wir eigentlich, dass wir dort Versprechungen abgeben, dass wir uns festlegen, dass wir erklären, was wir wollen und was richtig ist. Und Gott nimmt uns beim Wort. Und statt da lange bei sich oder bei anderen zu suchen, ja, warum ist jetzt hier ein Widerstand und was soll man jetzt davon halten und wer hat hier sich nicht gut vorbereitet oder ist hier irgendwie ein Fluch im Haus oder irgendwie so etwas. Ja. Lass uns erstmal tun, was die Bibel sagt, was man in solchen Fällen zu tun hat. Und dann werden wir sehen, dass wir durchkommen. Da wird Durchbruch sein, da wird Freiheit sein und dann sind wir alle die Gesegneten und dann fließt der Heilige Geist und kann wunderbare Dinge tun. Aber in so vielen Versammlungen kommt es nie zu einer wirklichen Freisetzung. Sogar die Leute leben so sehr in der Seele, dass sie die Attacken des Feindes noch nicht einmal wahrnehmen. Sie sind so wenig im Geist, dass sie noch nicht einmal den Widerstand spüren. Geschweige denn, dass sie motiviert sind und aufstehen und sagen, hier ist der Feind, aber mein Jesus ist größer. Und der Gott, dem ich diene, ist der Gott, der das Wort seiner Knechte erfüllt. Und wir reden von seiner Königsherrschaft. Warum? Damit sie sich manifestiert. Gott erfüllt das Wort seiner Knechte. Und das ist notwendig, dass wir an diese geistlichen Prinzipien und diese Dynamiken, die da ablaufen, dass wir an die glauben. Und wenn wir glauben, dass wir danach handeln. So Gott möchte, dass wir einen Wechsel in unserer Mentalität vornehmen. Und du sagst, ja, für mich ist das alles fremd, das ist wunderbar. Da hast du die Gelegenheit, etwas Neues zu hören, etwas Neues zu sehen, etwas Neues zu erleben. Ja. Und wenn du zum ersten Mal dann wahrnimmst, das funktioniert, hey, da war eine schwierige Zeit und da sind wir durchgegangen und dann ging der Himmel auf und dann floss es nur so. Dann hast du etwas gelernt für dein Leben. Ja. Diese Dinge funktionieren, ihr Lieben, sie funktionieren. So lass uns wegkommen von dieser Mentalität. Ich will es einfach leicht und einfach und nett und bequem und angenehm haben. Das ist die falsche Einstellung. Ich will, dass Gott zum Zuge kommt. Ich will, dass sein Wille geschieht. Ich will, dass Raum ist, dass er Menschen dienen kann, wie auch immer. Das ist, warum wir zusammenkommen. Und dann werden wir alle erleben, wie Gott unseren Nöten dient und wie Gott uns hilft, wie Gott uns ermutigt, wie Gott uns segnet und wie wir eine neue Sicht von seinem Reich bekommen. Macht das Sinn? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Oder sind da jetzt noch mehr Fragezeichen als vorher? Lobpreis ist Bahnmachen. Und wenn da ein Durchbruch, wenn da ein Widerstand ist, dann ist das die Einladung zu einem Durchbruch. Nicht die Einladung zum Rückzug, nicht die Einladung zum Stillstand. Sagen, naja, hier ist jetzt mal ein Widerstand, vielleicht ist er morgen nicht mehr da. Sondern er ist da und jetzt zeigen wir, wer unser Gott ist. Halleluja. Und er ist der König, der siegreich ist. Und sein Leben ist in uns. Und deswegen sind wir nicht von denen, die weichen, sondern wir haben das Wort in unserem Mund. Ein scharfes Schwert, ein zweischneidiges Schwert, das wir aus unserem Mund führen. Und wir haben Waffen, mächtige Waffen, um Bollwerke der Finsternis runterzureißen. Mächtige Waffen, mächtig im Dienste für Gott. Aber erst, wenn unsere Einstellung sich ändert, wenn wir wegkommen von diesem, oh, mein Höchstes sind meine schönen Gefühle. Das ist, was die ganze Welt tut, ihr Lieben. Unser Höchstes sind nicht unsere schönen Gefühle, unser Höchstes ist die Herrlichkeit Gottes. Und das Paradoxe ist, wenn das Erste ist, kommen Gefühle aus dem Himmel, die es sonst nirgendwo gibt. Aber die kommen nicht, indem wir den Gefühlen nachgehen, sondern indem wir der Herrlichkeit Gottes nachgehen und sagen, die Herrschaft Gottes soll sichtbar werden. Und dafür bin ich bereit, meinen Teil zu tun. Dafür bin ich bereit, zu leiden. Ja, wir haben das Gefühl, wenn wir nochmal weiter singen, dann zerspringt uns das Gehirn. Oder? Das Widerstand, das sind Bollwerke. Da ist so eine Lähmung, oder vielleicht drückst du das anders aus, du hast das Gefühl, du wartest bis zum Hals durch den Sumpf und dir wird gesagt, lauf schnell, eile. Und du bist bis hierhin im Morast und du kommst so schwer vorwärts. Es ist Mühe, es ist anstrengend. Aber das ist nicht das Signal zum Rückzug. Das ist das Signal zu sagen, jetzt erst recht, alle Mann an Deck, jetzt stehen wir zusammen. Und wenn wir das begreifen und wenn wir da uns einbringen und unseren Platz einnehmen und ein bisschen etwas lernen von dieser Mentalität einer Armee, dann werden wir im Geist Durchbrüche sehen. Der Himmel wird sich auftun und Ströme fangen an zu fließen, die zurückgehalten. Ströme des Segens werden zurückgehalten von Mächten der Finsternis. Das ist, was die Bibel lehrt. Das ist im Individuellen so und das ist auch für eine Gemeinde so und das ist auch für das Volk Gottes im Land so. Daniel suchte eine Antwort vom Herrn und er fing an zu beten und zu fasten. Und die Bibel sagt, dass an dem Tag, als er betete, wurde die Antwort losgeschickt. Aber er wusste das nicht. Das hat er erst gehört nach 21 Tagen. Und 21 Tage hat er auf diese Antwort gewartet mit Beten und Fasten und Ausharren auf Gott. Er wusste nicht, was da oben passiert, aber er wusste, ich kann es nicht aufgeben. Und dann kommt der Engel des Herrn und er sagt, dass eine Macht der Finsternis ihm widerstanden hat. Der Geist von Persien hat ihm widerstanden. 21 Tage lang. Was wäre passiert, wenn Daniel nach 20 Tagen gesagt hat, ich glaube, diesmal gibt es keinen Durchbruch. Ich breche ab, ich gehe nach Hause, vielleicht ist es nicht die Zeit. Der Engel wäre nicht durchgekommen. Da ist ein Zusammenhang zwischen dem Bahnbrechen vom Himmel zur Erde und dem Verhalten der Gemeinde oder der Gläubigen. Darum heißt es immer wieder, wir machen Bahn. Macht Bahn, beseitigt die Anstöße, räumt alles weg, baut eine Straße. Immer wieder diese Aufforderungen. Ja, das ist, was von unserer Seite zu geschehen hat. Und besser, jetzt, wo die Widerstände noch relativ gering sind, üben wir dieses Verhalten ein, weil wir diese Mentalität durch das Wort Gottes übernommen haben, als dass wir warten, bis dieser Unglaube, dieses, ich kann mir das alles nicht vorstellen, das ist alles nicht real für mich. Ja, natürlich, das steht in meiner Bibel, aber weißt du, irgendwie, ich kann mir das nicht vorstellen. Das wird immer zäher und immer dicker und immer schlimmer. Besser jetzt brechen wir durch, als 5 Jahre später. Die Bibel redet davon, dass extra in der Endzeit noch Divisionen von dämonischen Mächten ausgespuckt werden, ausgesandt werden, die vorher nicht aktiv waren. Der Widerstand wird größer werden, nicht kleiner werden. Und darum, lass uns mit Dankbarkeit solche Situationen wahrnehmen. Aha, hier ist heute Kampf angesagt. Okay, gut, dann kämpfen wir halt. Und wir tun das nicht nur für uns, wir tun das für die Christen in der Region, im Land. Wir tun etwas für die anderen. Aber wenn wir diese Mentalität nicht haben, wir kommen nur, ich möchte gesegnet werden. Das reicht nicht aus. Das Himmelreich sucht solche, die bereit sind, diese geistliche Vehemenz, diese geistliche Gewalt anzuwenden. Das hat nichts mit Zorn oder Gewalttätigkeit zu tun. Es hat etwas mit Entschiedenheit zu tun. Nicht nachlassen, nicht aufgeben und dranbleiben, bis wir Siege sehen. Und das Primäre in diesem Kampf ist nicht der Einsatz unserer Kraft, unserer Willenskraft. Das Primäre ist Offenbarung. Aber auch unser Wille hat einen Platz in diesem Ganzen. Und die Bereitschaft zu leiden, die Bereitschaft durch unangenehme emotionale Phasen durchzugehen, das hat seinen Platz. Darum heißt das ganze Ding Lobopfer. Und lass uns von unserem Denken her anfangen, in diese Richtung zu denken und damit übereinzustimmen. Wenn Gott kommt, es kostet einen Preis. Und wir wollen bereit werden. Wir sind noch nicht bereit, aber wir wollen bereit werden, für unseren Gott einen Preis zu bezahlen. Diese Mentalität muss ergriffen werden, die muss eingeübt werden. Du kannst das sehen bei David. Er hat den Preis von unangenehmen Gefühlen bezahlt. In den schlimmsten Situationen seines Lebens, wo sein Leben in Gefahr war, wo das Wasser ihm bis zum Hals stand. Er sagt, ich werde nicht aufhören, meinem Gott die Ehre zu geben. Ich werde nicht aufhören, ihn zu preisen. Alle Tage soll das Lob meines Gottes in meinem Mund sein. Und so viele Aussagen, immer wieder mit demselben, ja, ich werde meinen Gott preisen. Ich werde nicht zulassen, dass irgendein Gemütszustand, sei es Angst, sei es Verzweiflung, sei es Bedrückung, sei es Einschüchterung, sei es Lähmung, ich werde nicht zulassen, dass irgendein Gemütszustand mich abhält, meinen Dienst vor Gott zu tun. Das ist einer der Gründe, warum Gott ihn so geehrt hat. Weil er den Preis bezahlt hat. Weil er gesagt hat, Gott ist Gott und er verdient, geehrt zu werden. Und wenn er von mir von Zeit zu Zeit erwartet, ich soll ihn preisen, ohne dass ich was zurückbekomme, dann sage ich, so viele Male hat er mich überreich beschenkt und er wird mich wieder beschenken. Und er hat alles Recht von mir zu verlangen, ihn zu preisen, auch ohne oder gegen meine Gefühle. Weil er ist Gott, er ist es wert. Er ist es wert. Und es ist eine gewaltige Demonstration. Lobpreis ohne Gefühle ist eine gewaltige Demonstration vor den Mächten der Finsternis, weil du ihnen damit zum Ausdruck bringst. Du beweist ihnen aufs Neue, dass du nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzt. Diesen Mächten der Finsternis, diesem Geist der Sucht nach Einfachheit, nach Bequemlichkeit, nach Annehmlichkeit, diesen Mächten der Finsternis, die unsere ganze Kultur prägen. Und wenn du das nicht glaubst, dann vertief dich in die Bibel und dann schau mal 10 Minuten Werbefernsehen. Und dann siehst du, worauf die appellieren und worauf die abzielen. Es ist alles ganz einfach. Du sollst nicht mit unerfüllten Wünschen leben. Fly now, pay later. Hast einen Wunsch, du möchtest eine Yacht haben, hast kein Geld, komm zu uns, wir geben dir Kredit, kein Problem. Das ist dieses. Jeder Wunsch soll dir erfüllt werden. Du sollst nicht mit unerfüllten Wünschen leben. Und das ist ein Götze der falschen Lust. Und wenn du ohne Freude, ohne Erfahrung der Segnung und der Gegenwart Gottes und des göttlichen Wohlgefallens einfach im puren Glauben handelst nach dem Wort Gottes und deinen Gott preist, dann legst du ein Bekenntnis ab, wo du schaffst eine Demonstration diesen Mächten der Finsternis und du sagst, seht ihr, ich bin nicht unter eurer Knute. Ich bin ausgecheckt. Ich lebe in einem anderen Reich. Und da ist nicht das Oberste, man soll sich wohlfühlen, sondern das Oberste ist Gott und er soll geehrt werden. Und wenn dir das klar ist, hey, jetzt habe ich wieder Gelegenheit, den Mächten der Finsternis zu demonstrieren, wer mein Gott ist. Und du sagst, Edge, ich bin ausgestiegen. Das ist das Gleiche, wie wenn du gibst. Wenn du gibst, du demonstrierst dem Geist der Habsucht, dass du nicht mehr unter seiner Kontrolle bist. Halleluja. So geben ist geistlicher Kampf. Finanzen zu geben ist geistlicher Kampf. Aber was wir tun ist, wir handeln den Preis runter. Versuchen so wenig wie möglich. Und dann kommen noch die theologischen Argumente. Naja, man kann sich ja Gnade nicht verdienen. Und Gott ist ja sowieso gut. Und wenn ich jetzt so viel geben würde, wie ich den ersten Impuls hatte, dann, wie soll ich dann zu Rande kommen? Dann wird es ja am Ende nicht langen. Warum nicht einmal sagen, ich gebe, was Gott gehört. Und mein Verstand sagt, ja, aber dann bin ich am 20. des Monats pleite. Okay, dann werde ich die letzten 10 Tage fasten. Aber Gott ist Gott und er bekommt seinen Teil. Wenn ich meinen Teil nicht bekomme, ist das sein Problem. Wenn ich umfalle vor lauter Fasten und komme ins Krankenhaus oder falle tot um, dann ist das sein Problem. Aber er wird geehrt. Gott ist Gott. Wenn wir nur anfangen würden, in diese Mentalität reinzukommen, kommt der Punkt, wo das Ganze sogar noch Spaß macht. Wo sie sagen, mein Verstand schlägt Purzelbäume, aber ich gebe jetzt, weil Gott Gott ist und weil er gut ist. Halleluja. Und sagst, Herr, und wenn ich am Ende des Monats faste, das ist dein Problem. Wenn nicht Versorgung kommt, wenn nicht Brot kommt, ist dein Problem. Aber ich ehre dich. Und sagst, oh, komm, hier hast du. Gott wird dich ehren, wenn du ihn ehrst. Und unsere ganze Mentalität muss rumgedreht werden. Und wir müssen anfangen, das zu leben. Die Gemeinde ist für ihn da. Und wenn die Gemeinde für ihn da ist, dann ist er für uns da. Sein Herz ist immer für uns. Wir verdienen nicht sein Herz. Wir drehen nicht sein Herz um, indem wir Opfer bringen. Das ist verkehrt. Wir versuchen nicht, einen zornigen Gott gnädig zu stimmen, einen unwilligen Gott willig zu machen. Aber wir ehren ihn und wir bringen uns an den Platz, wo er uns segnen kann. Sein Herz wird nicht verändert durch Opfer. Aber wir demütigen uns und wir begeben uns an einen Platz, wo er uns tatsächlich segnen kann. Das ist die ganze Motivation von Heiligung. Rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Heißt das, wenn wir das Unreine weglassen, dass dann endlich Gott anfängt uns zu lieben? Nein. Das heißt, wir werden gereinigt und Gott bekommt Raum, endlich einmal uns Gutes zu tun. Was solange wir in Stolz gehen, das heißt, solange wir sagen, wie ich meine Lust befriedige, das geht niemandem was an und wen schade ich denn schon damit? Solange wir in dieser Mentalität leben, stellen wir uns über Gott, wir sind in Stolz und er kann uns nicht segnen, weil Gott dem Stolzen widersteht. Dieses Prinzip ist in all diesen Bereichen, die ich jetzt erwähnt habe, es ist immer das Gleiche. Wir mühen uns nicht ab, um Gott gnädig zu stimmen, sondern weil Gott gnädig ist, lassen wir uns nicht beeindrucken von den Mächten der Finsternis und auch nicht von unserem Fleisch. Die spielen gerne zusammen. Die gleiche Partitur. Und weil Gott für uns ist, lassen wir uns von diesen Dingen nicht beeindrucken. Sondern wir tun, was richtig ist und was er von uns möchte. Halleluja. Halleluja. Wir werden irgendwann, irgendeinen Nachmittag mal, Donnerstag oder wann, werden wir Raum haben für Fragen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht, wie ich das erklärt habe, aber ich möchte jetzt weitergehen. Falls da aber Fragen sind, dann könnt ihr die aufschreiben und wir werden dann hier eine Fragestunde haben oder auch zwei, je nachdem, wie viel nötig ist. Jedenfalls hier jetzt Zäsur, das war alles nicht geplant, das war nicht im Konzept, aber ich habe empfunden irgendwie, dass ich ein bisschen deutlicher machen soll, was hier eigentlich im Geist passiert. Weil viele von euch die Auswirkungen sehen, aber nicht wissen, was da passiert und welchen Platz soll ich jetzt da einnehmen. Ja? Wenn wir mehr von Gott sehen wollen, müssen wir etwas anderes tun, als wir die letzten 30 Jahre getan haben. Macht das Sinn? Denn wenn das, was wir als charismatisches Volk Gottes die letzten 30 Jahre getan haben, wenn das Durchbruch bringen würde, ja, ich glaube, dann hätten wir sie. Und was gibt uns die Hoffnung, wenn wir nur tapfer und treu das weiter fortführen, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben, dann wird es Durchbrüche geben. Das ist doch nicht realistisch. Wenn etwas 30 Jahre nicht funktioniert, was gibt uns die Hoffnung zu sagen, ja, aber im 31. Jahr, dann werden wir große Dinge sehen. Nein, die Mentalität der Gemeinde, was ist Gemeinde, wofür ist Gemeinde da, was hat die Gemeinde zu tun, muss sich radikal verändern. Das nennt man Erneuerung des Denkens, Erneuerung des Sinnens. Und diese Erneuerung kommt zustande, indem wir sagen, Gott ist Gott und die Bibel ist Gottes Wort. Und Gott hat uns sein Wort gegeben, um uns zu zeigen, wie er ist und was er will. Und er mutet uns zu, Dinge zu tun, die wir nicht verstehen. Er sagt nicht, ich erkläre es bis ins letzte Detail. Immer und immer wieder. Und erst wenn du es wirklich total verstanden hast, dann erwarte ich, dass du es tust. Das ist nicht Gott. Ein Neubekehrter soll getauft werden, okay? Wie viele Jahre brauchst du, um zu begreifen, was in der Taufe geschehen ist? Das verstehst du hinterher. Das verstehst du hinterher. Man kann das nicht alles dem Neubekehrten erklären. Und trotzdem, Leute haben sich bekehrt und möglichst schnell im Neuen Testament sofort wurden die Leute getauft. Der Täufling sagt nicht, ja, aber Moment mal, darüber müssen wir erstmal ein paar Jahre diskutieren. Das müssen wir erstmal ganz genau alles analysieren und verstehen. Wir möchten alles analysieren, aber Gott sagt, nicht analysieren bringt den Segen, sondern Gehorsam, auch wenn dein Verstand Purzelbäume schlägt. Und so viele Leute berauben sich. In wie vielen Gemeinden bin ich gewesen? Da ist sowieso nur ein handzahmer Lobpreis. Aber es wird erstmal eine Viertelstunde vorweggenommen, falls ein Fremder da ist, dass der nicht erschreckt und dem wird alles ganz genau erklärt und warum wir jetzt die Hände heben und warum wir hüpfen und all das. Meine Güte! Hast du das im Stadion schon mal gesehen? vor dem Spiel wird erklärt, also falls hier heute jemand fremd ist, wir möchten da nochmal darauf hinweisen, wir haben hier so ein paar Fanatiker, die... Und in der Nacht habe ich einen dämonenterrorisierenden Jesus erlebt. Der kam und hat die Mächte der Finsternis erschreckt. Und ich habe die Macht des Kreuzes erlebt. Und Jesus hat mich dort in wunderbarer Weise befreit. Vom 23. zum 24. November. Und dann war Sonntag. Und dann gingen wir in die Gemeinde. Ich dachte, wow, das wird lustig. Und dann sah ich die Leute da. Die waren zugegeben wesentlich schöner angezogen als ich. Ich hatte noch so ein bisschen zerrissene Sachen und irgendwie passte das alles noch nicht so. Aber ich schaute mir die an. Und die sahen alle so normal aus. Die sahen alle so harmlos aus. Ich glaube, in jede SPD-Ortsversammlung wäre mehr Stimmung gewesen als da. Und ich schaute die Leute an und ich fragte mich, kennen die wirklich diesen Jesus, der letzte Nacht zu mir gekommen ist und die Ketten zerrissen hat und der mich so auf so machtvolle Art und Weise befreit, kennen die wirklich diesen Jesus? Wenn ja, dann warum benehmen die sich so? Warum singen die, als wenn die auf einer Beerdigung wären? Warum nur? Ich war ganz neu in dem Ganzen. Ich kannte mich überhaupt nicht aus. Ich war noch nicht mal 24 Stunden Christ. Aber das, was ich da vorfand, löste viele Fragen bei mir aus. Und Gott gibt Anweisungen. Und er sagt, klatsch in die Hände. Ja, aber ich fühle mich da nicht so. Da steht nichts von Gefühlen, da stehen Befehle drin, wie beim Militär, im Gleichschnitt, Marsch, zack, zack, zack. Ja, aber ich fühle dich so. Es geht nicht um Gefühle, es geht um Gehorsam. Ja, wenn wir das zu Hause unseren Leuten so sagen würden, dann wären einige beleidigt. Ja, Gott segne sie. Gott sagt nicht, oh, wenn jemand beleidigt ist, dann nehme ich das zurück. Jesus hat permanent Menschen beleidigt. Permanent. Er hat es sogar missverständlich ausgedrückt. Er sagt Dinge wie zu Juden, wenn ihr nicht mein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Für Juden nur Blut von Tieren zu trinken, war ein Gräuel. Und hier kommt ein Mensch und sagt, wenn ihr nicht mein Blut trinkt, ihr habt kein Leben. Und dann siehst du nicht, hey, hey, nicht weglaufen, halt, ich wollte nur sagen, also das ist das Abendmahl für später, nicht wahr, das bereite ich jetzt schon mal vor. Jesus hat sich erlaubt, Dinge zu sagen und die Herzen werden offenbar. Ein Mann Gottes, den ich sehr schätze, sagt, Gott erlaubt sich, den Verstand zu beleidigen, um die Herzen offenbar zu machen. Wer nämlich sein eigenes Ding machen will, nimmt Anstoß und sagt, danke, dass ich einen Grund habe, davon zu laufen. Aber wessen Herz beim Herrn ist, der wird sagen, ich verstehe im Moment Bahnhof, aber das macht ja nichts. Das liegt ganz sicherlich an mir, das kann nicht an Gott liegen. Und das werden wir später klären, aber ich bleibe am Ball. Ich nehme nicht Anstoß, ich checke nicht aus. Gott beleidigt den Verstand, um Herzen zu offenbaren. Aber wir haben einen handzahmen Jesus, der niemanden auf die Füße tritt, der niemanden irgendwie etwas zuleide tut, der keinen Menschen irgendwie zu nahe tritt. Ihr Lieben, das ist der Grund, warum das alles so harmlos ist bei uns. Das ist der Grund. Weil wir nicht den Jesus der Bibel haben. Der sagt Dinge, meine Güte. Da muss man überlegen. Da muss man sich fragen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Aber dieses Handzahme. Von jedem Anstoß 10-mal reingespülte. Das ist nicht das Evangelium. Und Gott möchte, dass wir unsere eigenen Ideen und Prägungen und Vorstellungen einmal beiseite legen und sagen, ich will ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. bin davon felsenfest überzeugt, wenn wir in unserer Mitte, jeder für sich und dann wir alle zusammen, nur annähernd eine Schau haben von diesem wilden, dramatischen und voll Feuer, von Feuer erfüllten Jesus haben und anbeten, wie er in der Schrift beschrieben ist. Die verrücktesten Leute würden sich zu uns gezogen fühlen. Prostituierte, Mafiosis, die verrücktesten Leute würden kommen und würden angezogen sein, die nur deswegen so verrückt sind, weil sie Hunger haben nach Leben. Aber was ziehen wir an, die Frommen, die schon alles wissen und die immer Rücksichtnahme fordern? Und darum geht es nicht vorwärts. Wir bedienen die falschen Leute, wir haben die falsche Zielgruppe im Auge. Und das weißt du aus dem Marketing, wenn du die falsche Zielgruppe im Auge hast, das Produkt mag gut sein, aber wenn du die Sache falsch aufziehst, das Ding wird ein Flop werden. Und unser Jesus ist was für Prostituierte, für Mafiosis, für verrückte Leute, die so wild sind nach Leben, dass sie bereit sind, alles zu machen. Die sagen, das Normale ist nichts für mich. Die zu Backwaren gehen oder S-Bahn-Surfen machen oder sich totfahren oder totsaufen oder totspritzen oder sich umoperieren lassen von Mann zu Frau, irgendwie solche Sachen machen, um Leben zu haben. Das sind die Leute, die Jesus erreichen möchte. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, die Kranken brauchen einen Arzt. Wir sind so krank, so hungrig nach Leben. Und wenn wir diesen wilden Jesus sehen, diesen nicht domestizierten, der in keine religiöse Schablone reinpasst. Wenn wir den sehen, was wird passieren? Wir werden auch ein bisschen wilder werden. Weil man wird so wie sein Idol. Ist doch logisch. Ist doch klar. Ich komme in eine Familie nach Hause, er ist Ältester, kriege das Kinderzimmer, Tochter, Teenager-Tochter muss räumen und da hängen dann da diese Spice Girls oder No Angels oder irgendwie solche verrückten Ladies hängen da an der Wand im christlichen Teenagerzimmer. Und diese Damen sehen aus wie vom horizontalen Gewerbe. Amen, genau so sehen die aus. Und alles, was von diesem Bild kommt, du kannst mich haben. Und die denken nicht mal dran, dass ich ein Mann Gottes bin, ein Heiliger. Und die sagen, hier ist dein Zimmer. Ich denke, oho. Die denken nicht einmal, ob da irgendwas falsch sein könnte mit diesen Bildern. Das ist ja aus einer seriösen Zeitung, immerhin aus Bravo ausgeschnitten. Also wer will dagegen etwas sagen? Und dann sitzen wir beim Frühstück und da kommt das Teenager-Mädchen. Ich gucke, die sieht genauso aus, genauso wie die auf dem Bild. Das T-Shirt ist irgendwie so schräg abgeschnitten. Da fehlt hier oben was. Ich denke, logisch, die folgt ihrem Idol nach. Das hängt sie hoch, da schaut sie hin. Wenn sie im Bett liegt, da oben schaut sie hin. Und alles in ihr sagt, ich möchte so werden wie die. Und so wird sie. Und am Ende des Gottesdienstes, ich mühe mich ab ein ganzes Wochenende und fühle mich da wie so ein indianischer Regenmacher. Weißt du? Lange Dürre, oh, wir laden mal einen ein, dass hier wieder mal ein bisschen Stimmung kommt. Ja? Und dann mache ich da mit meinen Holzstöckchen da irgendwie, versuche ich irgendwie irgendwas zu machen, dass Regen kommt. Und alle Leute gucken interessiert, na, ob das wohl klappen wird. Keiner macht mit und ich mache da meine Kunststückchen. Und sage, naja, also das sieht nicht so aus, als wenn das hier noch was bringen würde. Da mühe ich mich dann ganzes Wochenende ab, ich gehe den Gang runter. Da sitzt da hinten das Teenager-Mädchen mit dem Pastorsohn, Hand in Hand. Sie ist 14, aber er war schon 15. Aber wir brauchen mal wieder ein bisschen Stimmung in der Gemeinde. Mal wieder ein bisschen Action. Letztes Mal, im letzten Jahr, als du da warst, das war so toll. Komm doch mal wieder, wir sind wieder ganz trocken. Aber warum haben sie verloren, was damals begonnen hatte? Warum sind sie wieder zurückgegangen zu den alten Dingen? Weil sie niemals die Götzen rausgetan haben. Und der Heilige Geist ist uns gegeben, zuallererst, dass wir ein Bild bekommen von unserem Gott. Und die religiösen Klischees von dem lieben, netten Heiland, dass sie einmal in Scherben gehen. Und dass wir einen wilden Jesus sehen. Einen mit Eifer. Klar ist der anstößig, aber attraktiv für die Säufer. Anstößig für die Frommen, die einfach nur eine oberflächliche Fassade haben. Und dahinter läuft der Götzendienst einfach ungebremst weiter. Das Bild, das von Jesus präsentiert wird in so vielen Gemeinden, ist nicht das Bild, was wir im Neuen Testament haben. Da ist ein Jesus mit Feuer in den Augen. Der traut sich Dinge zu sagen, wenn er nicht Buße tut, dann komme ich und führe Krieg. Viele Gemeinden glauben nicht, dass Jesus kommen könnte zu ihnen und könnte Krieg führen. Er ist ja Love and Peace, Brother. Das ist nicht der Jesus vom Neuen Testament. Der hat ein scharfes Schwert und er trennt Seele und Geist. Er trennt Hingabe von Unabhängigkeit. Er trennt Stolz von Demut. Amen. Aber wenn wir nicht von diesem Götzen der Menschengefälligkeit und der Menschenfurcht frei werden, wir können diesen Jesus niemals loslassen in unserer Mitte. Das wäre zu kostspielig. Das könnte unseren lieben, netten Geschäftsmann ärgern. Und wir sind ja so froh, dass er jetzt anfängt, so viel Geld zu geben in die Gemeinde. Jetzt lass uns aber alles vermeiden, was ihn irgendwie stören könnte. Mammon ist wichtiger als die Herrlichkeit Gottes. Wir verneigen uns vor den Honoratioren. Nur weil sie Namen und Einfluss und Geld haben, dürfen sie dann bestimmen, wo die Grenze im Lobpreis ist, ihr Lieben. Das ist Gott ein Anstoß. Das kann nicht funktionieren. Du würdest nicht mitmachen, wenn du Gott wärst, oder? Wenn du sehen würdest, nur wegen einem reichen Hansel machen sie Kompromisse, du würdest sagen, dann macht euer Ding, aber ich gehe woanders hin, wo sie solche Spiele nicht spielen. Das würdest du machen. Und genau das ist, was Gott tut. Wo er von ganzem Herzen begehrt wird und wo man ihm den roten Teppich ausrollt und sagt, komm du und sei Gott. Ob du mich erschreckst oder den neben mir oder uns alle zusammen, ist egal. Komm einfach und sei Gott. Da kommt er. Aber wo wir auf alle möglichen Dinge Rücksicht nehmen müssen und alles ist wichtiger, nur nicht was gefällt ihm, da kommt er einfach nicht. Er kommt einfach nicht. Klar, wir haben schöne Gottesdienste. Wir zitieren am Anfang auch, wo zwei oder drei zusammen sind in deinem Namen, dann bist du mitten unter ihnen. Nur er ist nicht da. Und weil unsere Erwartung so niedrig ist, wir können nicht immer irgendwie heilige Schauer haben. Wir können nicht immer in Ehrfurcht ergriffen sein vor Gott. Und wir machen das Niveau so niedrig. Und im Übrigen, wenn die Salbung nicht da ist, wir haben noch die Technik. Wir können ein paar Knöpfe drehen. Wir machen voll synthetisch für unsere Lobpreisband einen Salbungsersatz. Das merkt gar keiner mehr. Weil das letzte Mal, dass die Salbung erlebt haben, ist so lange her. Die haben schon so lange dieses Zeug. Das merkt gar keiner. Das ist wie die Leute, die Cola Light trinken, die glauben nachher, die schmeckt wie Cola. Weil sie mit diesem Süßstoff die Geschmacksnerven kaputt gemacht haben. Und die Erinnerung, wie wirklicher Zucker schmeckt, ist schon längst weg. Und so ist es auch mit diesen Imitaten, die wir uns zugelegt haben. Ein Salbungsimitat, du brauchst nur einen guten Künstler am Mischpult zu haben. Dann machst du das alles so ganz schön und angenehm und nett. Aber das hat nichts mit Salbung zu tun, mit Gegenwart Gottes, mit Reinheit, mit Klarheit, mit Ehrfurcht. Und je länger wir uns erlauben, getrennt zu bleiben von der Gegenwart Gottes, umso leichter fällt es uns, mit Ersatz zufrieden zu sein. Schau mal heute auf christliche Büchermärkte. Schau mal auf christliche Musikangebote. Du wirst zugemüllt mit Musik, wo Christus draufsteht, aber Christus nicht drin ist. Amen. Und Leute fliegen auf alles Mögliche. Weil wir den Herrn zu wenig kennen. Einmal waren wir zu Hause und auf dem Satellitenkanal kam eine christliche Sendung. Aber was da kam, war so schrecklich. Es hatte mit dem Jesus, dem wir dienen, überhaupt nichts zu tun. Ich habe zu meiner Frau gesagt, mach das sofort aus. Ich kann das nicht ertragen. Gebete, die schön formuliert sind und wunderbar salbungsvoll vorgetragen werden, wie Gedichte. Wir sind hier nicht bei einer Goethe-Veranstaltung, wo es darauf ankommt, korrekt und nett und richtig zu formulieren. Sondern es geht um das Herz. Und Millionen von Menschen schauen diese Sendung. Und geben dafür Geld und denken, das ist von Christus. Was für eine Verblendung. Je länger wir uns erlauben, vom Feuer weg zu sein, umso leichter fällt es uns, mit dem Ersatz vorlieb zu nehmen. Andersrum ausgedrückt, wenn Gott einbrechen darf, wenn wir neue Berührung mit ihm haben, uns gehen die Augen auf, von welchem Zeug wir uns ernährt haben, welche Sachen uns bei Laune gehalten haben. Und wir sagen, ich will das nicht mehr. Eine Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes und du bist ruiniert für religiöses Mittelmaß. Du bist ruiniert, du sagst, Entschuldigung, ich kann es nicht mehr. Ich habe es auch genossen all die Jahre, ich kann es nicht mehr. Ich habe etwas Neues geschmeckt. Ich habe das Echte, das Wahre geschmeckt. Ich kann mit diesem Zeug nicht mehr zufrieden sein. Das ist, was Gott geben möchte. Berührung, Begegnungen, wo wir das Feuer erleben und wo wir sagen, meine Güte, das ist der wahre Gott. Das ist der Gott der Bibel, da ist Ehrfurcht. Da ist diese Ergriffenheit, diese Begeisterung, aber Begeisterung kombiniert mit ich will ihn nicht betrüben. Das ist was anderes als, lass uns locker fröhlich sein. Ich lese euch eine schöne Passage. Ich glaube, es ist jetzt zu spät, zu meinem Thema zu kommen. Ich lese euch meine Passage. Hör einfach mal zu. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme. Und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Das ist unser Jesus. Das ist unser König. Wenn durch den Heiligen Geist wir nur eine vage Ahnung von dieser Majestät, von dieser Herrlichkeit, von dieser Größe, von dieser Erhabenheit haben, werden viele Dinge, die wir uns erlauben in unseren Gemeinden, ganz, ganz schnell zu Ende gehen. Weil wir sehen, Er führt Krieg in Gerechtigkeit. Aber wo wird ein Jesus, der nicht nur der Liebhaber und der Bräutigam ist, sondern auch der unbestechliche Richter ist, wo wird er angebetet? Die wenigen Orte, die ich kenne, wo man in dieser Weise auch Jesus kennenlernen möchte, sind Orte, wo Furcht des Herrn ist, wo eine Reinheit in Beziehung ist, wo viele Sachen, die ich an anderen Orten kenne, Machtspiele, geistliche Ego-Trips, diese Dinge gibt es da nicht. Wenn er erhoben ist, sind alle anderen niedrig. Wenn Menschen erhoben sind, nur deswegen, weil er nicht erhoben ist. Und er führt Krieg in Gerechtigkeit. Dinge wie Lügen, wie Übertreiben, den anderen übervorteilen, sind Dinge, die sind unserem Gott ein Gräuel. Und er ahndet sie. Nur weil wir seine Kinder sind, kommen wir nicht ungestoren davon, sondern er sagt, ich werde die Welt richten. Also muss ich zuerst meine Kinder richten. Gott kann, weil er gerecht ist, nicht sagen, ach, ist ja nicht schlimm, das ist ja Gemeinde, das war schon immer so. Die meinen es ja nicht so, die sind alle lieb. Wir brauchen eine Show, dass er der unbestechliche Richter ist. Und da gibt es Dinge, die hasst er. Und da gibt es Dinge, die liebt er. Und wenn wir ihn kennenlernen, dann sagen wir, ja, es ist gut so, dass er diese Dinge hasst. Es ist gut so, ich finde das richtig, ich finde das gut, ich stimme damit überein, dass er Lügen hasst, dass er Intrigen hasst, dass er geistlich getarnte Machtspiele hasst. Ich finde das gut, dass er das hasst. Und er soll das ahnden in meinem Leben und im Leben meiner Geschwister. Er soll das ahnden. Komm! Aber wo hast du einmal solche Gebete gehört? Wie Psalm 45. Gürte dein Schwert um die Hüfte, du Held, deine Majestät und deine Pracht, Vers 4, und deine Pracht. Sei stark, zieh aus für die Sache der Wahrheit und der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Da lehre dich furchtbare Taten deine Rechte, deine geschärften Pfeile, Völker fallen unter dir, ins Herz der Feinde des Königs. Dein Thron, o Gott, ist immer und ewig, ein Zepter der Geradheit und ein Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Das ist ein Gebet der Bewunderung und der Hingabe und der Einladung an Jesus als Gott, den Richter. Wenn du deine Bibel kennst, dann weißt du, dass dieser Teil hier, Vers 8, zitiert wird im Neuen Testament, Hebräer 1, ich glaube es ist Vers 7, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott dich gesalbt mit Freude. Und der Heilige Geist macht klar, Psalm 45 handelt von Jesus. Das ist Jesus. Und der Jesus, den wir anbeten, den wir lieben, er ist der, der Gerechtigkeit liebt und Gesetzlosigkeit. Die erste Stufe ist, wir erkennen, das ist wunderbar, dass es so ist. Das heißt, wir haben einen Gott, den können wir nicht, wenn wir im Unrecht sind, auf unsere Seite ziehen. Er ist nicht käuflich, sondern er ist immer gerecht und immer unparteiisch und steht immer über die Sache und sein Urteil ist gerecht. Wenn wir das sehen, was kommt dann? Sicherheit. Er wird mich nicht meiner eigenen Täuschung überlassen. Ich kann ihn nicht rüberziehen und zum Partner machen, wenn ich andere übervorteile. Sondern aus lauter Liebe wird er sagen, was du tust, ist nicht recht. Und ich helfe dir, das zu beenden. Wenn wir diesen Jesus sehen, was kommt dann? Respekt. und wirkliche Bewunderung. Du kannst nicht einen Gott bewundern, der ein blinder, tauber Onkel ist und er sagt, wird schon alles gut sein. Du kannst einen solchen Gott nicht bewundern. Aber wenn Gott Gott ist und wenn er gerecht richtet, meine Worte und deine Worte, dann sage ich, wow, das ist gut. Das gibt mir auch Sicherheit gegenüber meinen Feinden. Halleluja, Gott ist gerecht und er wird kommen und er wird die Sache zu Ende führen. Er wird gerechte Urteile sprechen. Und weil ich das glaube, kann ich ihm meine Dinge überlassen und kann sagen, ich muss mich nicht selber rächen, denn die Rache ist des Herrn. So, du siehst, was für Konsequenzen das hat, einfach nur diesen einen Aspekt zu sehen. Unseren Gott als Richter zu sehen. Aber das geht noch viel weiter. Das geht noch viel weiter. Nicht nur finden wir das richtig und gut, dass er seine Meinung hat und ist nicht bereit, um irgendeines Menschen willen seine Meinung zu ändern, sondern seine Meinung wird in uns hineingelegt. Wir schauen ihn an, wir werden verändert in sein Bild und wir fangen an zu lieben, was er liebt. Und wir fangen an zu hassen, was er hasst. Und mit dieser bürgerlichen Harmlosigkeit ist jetzt Schluss, ist jetzt fertig. Manchmal schocke ich Leute und sage, Halleluja, wir haben einen hassenden Jesus. Und die Leute schauen mich an und sagen, wie bitte? Jawohl, wir haben einen hassenden Jesus. Er hasst das Böse. Und er sagt, komm mir nur nah und bete mich an. Und dein Herz wird verändert und du wirst das Böse hassen. Es gibt keine wirkliche Liebe, wenn das nicht kombiniert ist mit Hass auf das Böse. Es gibt keine wirkliche Liebe. Das ist eine Illusion. Und so viele Christen versuchen, Pazifisten zu sein. Und unser Gott ist kein Pazifist, sondern er ist sehr, sehr stark gegen das Böse. Sehr stark. Dass er eines Tages kommen wird und wird die Toten und die Lebendigen richten. Und das ist vielleicht eines der Hauptunterlassungssünden, die wir haben in unseren Kreisen, dass wir nicht Gott als Richter erkennen, anbeten und begehren in unserer Mitte. Wir sagen nicht, komm und richte alles Ungerechte in unserer Mitte. Komm, erlaube uns nicht mehr, die Leichen im Keller zu verstecken. Wir sind Meister in uns, was vormachen und Dinge unter den Teppich kehren. In manchen Gemeinden, du musst aufpassen, dass du nicht einen Knöchel verknackst, weil unter dem Teppich überall Maulwurfshügel sind. Alles ist drunter gekehrt, das ist buckelig wie sonst irgendwas. Warum? Weil da schon seit Jahrzehnten keiner mehr geschrien hat, du gerechter Richter, komm in unsere Mitte. Und wenn vielleicht ein eifriger Neubegatter das gebetet hat, psch, psch, das passt nicht hier in unsere Art. Wir sind hier alle mehr von der soften Sorte. Wie viele Gemeinden kennst du, wo man fleht, dass der gerechte Richter kommen soll? Ich kenne nicht viele. Ich kenne nicht viele. Aber im Neuen Testament, wenn sie Gott angeredet haben, du Herzenskenner, der du die Herzen erforscht, so haben sie ihn angeredet. Das heißt, sie kannten Gott als den, der sich sogar mit den verborgenen Dingen des Herzens, nicht nur wenn ein Gläubiger Finanzamt betrogen hat, mit den verborgenen Dingen des Herzens hat Gott sich beschäftigt. So wie du ihn anrufst, so kommt er. Amen. Und darum ist es so wichtig, dass wir durch das Wort Gottes unser Denken erneuern und dass wir erlauben, dass das Wort Gottes diese religiösen Kästelchen zerschlägt. Diese theologischen Setzkasten, wo wir alles so ganz niedlich und fein einsortiert haben. Aber Gott ist in keinem Kasten, Gott ist Gott. Er ist der Wilde, der Ungezähmte. In vielen Gemeinden, unser Jesus aus dem Neuen Testament, der von heiligen Grimm ergriffen ist und die Peitsche macht und dort diesen ganzen Geschäftsbetrieb raustreibt. Wenn dieser Jesus kommen würde, der hätte sofort Hausverbot in vielen Gemeinden. Weil wir uns einen netten, harmlosen Onkel zurechtgemacht haben Und mit salbungsvollen Worten reden wir über diesen netten, harmlosen Onkel. Und das ist, warum keine Furcht da ist. Das ist, warum keine Ergriffenheit da ist. Das ist, warum Leute nicht liegen in der Gegenwart Gottes und sagen, oh Gott, du bist heilig. Und alles ist so flach und alles ist so langweilig und alles ist so mechanisch und ein Meeting ist so wie das andere. Aber wenn Gott einmal kommen darf und wenn Gott nur ein bisschen Gott sein darf, ich sage dir, jede Versammlung wird anders sein. Jede Versammlung wird anders sein, weil Gott ist kreativ und hat immer andere Dinge, die er zeigen möchte. Und er sendet den Heiligen Geist und wir sehen Aspekte seines Wesens, wir dürfen ihn anschauen. Und dann kommt es auf das an, was da innerlich passiert, nicht auf die Worte. Da sind die Seraphim in der Gegenwart Gottes. Sie stehen vor dem Thron Gottes. Sie schauen ihn an und sie rufen aus, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und das tun sie seit Ewigkeiten. Sie schauen ihn an, sie sind überwältigt von was sie sehen. Sie fallen nieder, sagen, es ist too much, ich kann nicht mehr hinschauen. Er ist so unbeschreiblich, er ist so herrlich, heilig, heilig, heilig. Und dann liest du nicht, dass der eine zum anderen sagt, du Fritze, wann ist eigentlich Schichtwechsel? Weil sie ergriffen sind. Und wir können diesen 15 Minuten Routine Sonntagmorgen Lobpreis machen, weil wir nicht ergriffen sind. Und wir sind nicht ergriffen, weil wir einen gezähmten Jesus haben. Nicht den mit dem Feuer im Auge, nicht den, der ein scharfes Schwert hat, der richten möchte. Der die ungeklärten Dinge nach vorne bringt und sagt, hier kommt jetzt ein Spruch und dann ist die Sache geklärt. So viel Gehacke und in die Wade beißen und hinterher kläffen und all diese Dinge, weil Jesus nicht in unserer Mitte als Richter gesucht und geehrt wird. Manche Frechheiten, die wir uns erlauben, würden wir uns nicht mehr erlauben, wenn er als der Heilige in unserer Mitte wäre. Wir sagen, oh Gott, bewahre mich. Hand anzulegen, bewahre du mich, ich überlasse das dir, du wirst mir Recht verschaffen. Aber wir beißen in die Wade, wir beißen uns fest wie so ein Dackel und versuchen alles Mögliche, damit irgendwie es so gemacht wird, wie wir es haben wollen. Dein Gottesbild bestimmt dein Leben. Und bevor nicht der Heilige Geist durch das Wort Gottes ein tiefes Werk in unserem Denken, aber dann noch viel mehr in unserem Herzen getan hat, sind wir alle getäuschte Opfer unserer religiösen Kultur. Und wir haben so den niedlichen kleinen Heiland in der Krippe, das Jesuleinchen. Aber wir sehen nicht den König, wir sehen nicht sein Feuer, wir sehen nicht sein Herz, das sagt, ich werde, weil ich dich so lieb habe, nicht erlaube, dass du dein Herz mit den Götzen teilst. Ich will dich ganz und ich will, dass du die Götzen loslässt, damit ich mich dir ganz geben kann und du das noch überleben und genießen kannst. Gott kann sich uns nicht geben, wenn unser Herz geteilt ist. Es ist nicht möglich. So nach diesen Worten lade ich euch ein zur Anbetung. Komm, gib ihm dein Herz. Vielleicht hast du was zu beten nach dieser Botschaft. Vielleicht hast du gesehen, wie du diesen Götzen Bequemlichkeit, ich will es nett haben, ich will es einfach haben, ich will auf keinen Fall leiden. Vielleicht hast du gesehen, wo du gebunden bist an diesen Ding. Erkennbar daran, dass wenn wir hier alle kämpfen, du einfach auscheckst und dich dahinsetzt und sagst, ja, lass die mal machen. Warum singen wir da 20 Minuten das gleiche Lied? Denk an das Militär. Denk an dieses, ich gebe mich da rein. Halleluja. Vater, du weißt viel mehr als wir selber, wie wir Kind dieser Kultur sind und wie unser Glauben und unser Bild von dir so flach ist, gemessen an dem, was man früher hatte. Und wir schauen auf zu dir und sagen, du bist der Retter. Du rettest uns auch aus unserer Harmlosigkeit. Du rettest uns aus unserem niedlich zurechtgemachten Jesusbildchen, die alles zulassen, was wir so gerne hätten, aber keine Furcht Gottes, keine Ehrfurcht. Und du sagst, auf die willst du schauen, die zittern vor deinem Wort. Und so bitten wir dich, egal wie der Weg zurück ist, führe uns an diesen Ort der Ehrfurcht, der Ergriffenheit, wo wir nicht mehr spielen, wo wir nicht mehr die Spielregeln setzen, sondern wo wir Geführte sind, Ergriffene sind, Geleitete sind, wo es wirklich um deinen Willen geht und nicht um unseren Willen. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du diese falschen Bilder über Gemeinde, über Christsein, über unseren Heiland, dass du sie zerschlägst und dass wir Realität sehen. Einen König voller Majestät, einen Bräutigam voller Leidenschaft, einen Richter voller Gerechtigkeit, ohne parteiisch zu sein, der in Wahrheit richtet. Und wir wollen uns hingeben deinem Wort, dass dein Wort sein tiefes Werk des Schneidens und Trennens tun kann in uns. Und wir fähig werden, aus diesem sumpfigen Bereich der Seele herauszukommen, in den Bereich des Geistes, in den Bereich der Klarheit, in den Bereich des Feuers, in den Bereich, wo klare Himmelsluft weht, die erfrischend ist, die belebend ist, die ermutigend ist, die so wohltuend einzuatmen ist. Und wir dann entdecken, das ist der Bereich, wofür wir gemacht sind. Das ist eigentlich unsere Heimat. Das ist, worum es geht. Das nur viel intensiver und immer reiner und immer klarer und immer erfrischender. Diese Luft werden wir unser Leben lang von einer Ewigkeit zur anderen einatmen. Wir sind geschaffen für deine Gegenwart, geschaffen für den Himmel. So hilf du uns, dass wir uns aufschwingen können, weg von dem Irdischen, hin zum Himmlischen, dass wir sinnen über das, was oben ist, wo du auf dem Thron bist. Als König, als Liebhaber, als ewiger Gott. Komm, Heiliger Geist, tu ein tiefes Werk in uns. Und hilf uns, mit einer Bereitschaft zum Opfer dich zu ehren und nicht zu sparen, nicht zu mogeln, nicht die Maßstäbe herabzusetzen, sondern dir so Ehrerbietung zu bringen, wie du es wirklich verdienst. Du bist es wert. Du alleine bist es wert. Und wir ehren dich. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Komm, du König, du gerechter Richter, komm in unsere Mitte, wohne in unseren Herzen. Errette uns von dieser Harmlosigkeit, von dieser Schleimigkeit, von dieser Seichtheit. Errette uns von unserem Mangel an Ehrfurcht. Komm, komm, komm. Jesus, Jesus, Jesus. Halleluja. Jesus, Halleluja. Jesus. Halleluja. Halleluja. Der Stelle, wo es bei dir gezuckt hat, wo du dich angesprochen gefühlt hast, wo du gesehen hast, ja, das ist auch so bei dir. Da gib ihm das. Lass ihn da rein, lass ihn da ran. Vertraue ihm. Er ändert dein Herz. Er tut das. Er verstößt dich nicht. Aber du kannst diese Dinge ihm bringen. Du musst nichts tarnen, nichts zudecken, nicht so tun, als wäre da nichts, sondern bring es ihm. Er wartet darauf. Alles, was er will, ist Ehrlichkeit. Und dann blick auf zu ihm und sag, du bist mein Erlöser. Du tust in mir, was ich mir selber nicht tun kann. Halleluja. 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 Halleluja.
Mit deinem Geist der Überführung. Komm mit Offenbarung und Erkenntnis. Da, wo wir noch blind sind, wo wir Dinge nicht erkennen, komm und lass uns sehend werden. Wir wollen echt sein, Vater. Wir wollen wirklich echt sein vor dir. Wir wollen nichts vertuschen und wir wollen wirklich, dass du Herr sein kannst. Dass du wirklich Gott sein kannst. Wir bekennen, dass wir so oft selbst Gott waren. Und wir wollen dich nicht betrügen, Vater. Wir wollen, dass du Gott sein kannst. Und wir wollen dir die Ehre geben, die dir gebührt. Heiliger Geist, komm und fließe, fließe in uns. Fließe in uns. Fließe in uns. Trenne Seele von Geist. Und entfache einen Hunger nach mehr. Einen Hunger nach mehr. Herr, wir wollen mehr von dir. Wir wollen eine neue Dimension kommen. Es reicht uns nicht mehr. Und wir wollen bereit sein, Opfer zu tun. Vater Gott, und alles, was du von uns verlangst, dazu gibst du uns auch das Vermögen. Wir danken dir dafür, dass alles, was du von uns forderst, gibst du uns auch. Du rüstest uns aus. Und Gott sagt dir, sorg dich nicht. Schmeiß diese Menschenfurcht weg. Du lebst vor mir und nicht vor Menschen. Ich möchte dich freimachen von dieser Knechtschaft. Ich habe auch gesehen, dass Gott dich oder einige trennen will von unguten Beziehungen. Menschen, die dich nicht gut beeinflussen. Und Gott zeigt dir das jetzt auch. Du weißt es vielleicht auch schon. Wo du weißt, diese Gemeinschaft tut mir nicht gut. Dann sei konsequent und such dir Gemeinschaft, die dir gut tut. Und andersherum wird Gott Beziehungen wiederherstellen, die zerbrochen sind. Da gibt es Menschen, die enttäuscht wurden und die leiden, dass Beziehungen kaputt gegangen sind, und gibt das dem Herrn. Gott möchte wiederherstellen. Und zum Anfang sagt er, erwarte mehr von mir. Du erwartest viel zu wenig. Und weil du wenig erwartest, gebe ich dir auch wenig. Ich möchte, dass du mehr begehrst. Ich möchte, dass du alles von mir erwartest. Ich möchte dich reichlich segnen. Ich möchte, dass du ein Segen bist. Ich möchte, dass meine Fluten des Wassers durch dich durchströmen, dich stark und fest machen. Du sollst gesättigt werden von meiner Liebe. Und aus dem Überfluss sollst du herausfließen an die bedürftigen Stellen. Du bist geschaffen, ein Segen zu sein. Mein Geist, mein Heiliger Geist, wohnt in dir. Lass dich nicht mehr verstopfen von dem Geist der Welt. Der Heilige Geist möchte rausfließen. Du bist zum Segen geschaffen. Und vergleich dich auch nicht mit anderen. Du bist du. Ich habe dich so geschaffen, wie du bist, sagt der Vater. Und du bist gut so. Du hast Gaben, die andere nicht haben. Du bist genauso wichtig wie der andere. Darum hör auf, dich zu vergleichen. Du bist angenommen, du bist wertvoll und du bist kostbar. Du bist mein Eigentum. Und fürchte dich nicht, jetzt in neue Bereiche reinzugehen. Dich anders zu verhalten, wenn du mich preist. Ich möchte dich in die Freiheit führen. Ich möchte, dass du nur mich siehst. Ich möchte, dass du wirklich mir deinen Lobpreis schenkst und nicht auf die Menschen siehst. Und du wirst merken, wie die Freiheit in dir zunehmen wird. Und wie der Friede, die Geborgenheit zunehmen wird. Der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Halleluja. Fließe, lieber Heiliger Geist. Komm mit der Himmelsluft und breite dich hier aus. Komm mit dem Geist der Annahme noch mehr her, mit der Geborgenheit, der Gewissheit, ich bin dein Kind und du hast mich lieb. Breite dich aus, Vater Gott, mit dieser Annahme. Weil du uns liebst, da geben wir dir Ehre und Lobpreis, wie Kinder. Wir wollen deine